psychologisch gesehen schützt quasi unser Gehirn einen alten Wohlfühlpegel, den wir gewöhnt sind, aber nicht unser tatsächliches Wohlbefinden. Ihr könnt euch das so vorstellen wie so ein inneres Thermostat für Erfolg und Zufriedenheit. Sobald es zu warm wird, also zu gut, zu leicht, zu schön, eigentlich geht das alles zu leicht von der Hand und irgendwie funktioniert alles relativ gut, dann merken wir, hä, irgendwie ist das komisch und wir drehen unbewusst die Temperatur runter. Gar nicht, weil wir das nicht wollen, weil wir diesen schönen Zustand nicht wollen, sondern weil unser System noch nicht gelernt hat, sich sicher zu fühlen, wenn die Dinge gut laufen, ne, wenn uns Sachen zufliegen, wenn uns Dinge leicht fallen. Hallo und herzlich willkommen im Gesund Arbeiten Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und bin Host in diesem Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Das heutige Thema war ein Wunschthema von euch aus der Umfrage. Die ist ja inzwischen geschlossen und ihr habt fleißig gevotet. Ein großes Danke auch nochmal an der Stelle für eure vielen Kommentare und auch Fragen, die ihr da hinterlassen habt, eure Themenwünsche. Das werde ich jetzt hier Stück für Stück auf jeden Fall berücksichtigen und auch immer wieder mit aufnehmen. Besonders beliebt waren Themen bei euch rund um Stressmanagement, um Persönlichkeitsentwicklung und auch Karriere und Selbstfürsorge. Und da gehe ich natürlich sehr, sehr gerne drauf ein, damit ihr noch mehr das hört, was ihr auch hören möchtet. Das Thema heute ist Selbstsabotage. Wir tun ja öfter mal Dinge, von denen wir entweder wissen, dass sie uns nicht gut tun oder sie uns sogar davon abhalten, ein besseres oder zufriedeneres Leben zu führen. Also zum Beispiel sagen wir immer wieder, wenn wir auf der Suche nach einem neuen Job sind, ach, die aktuellen Angebote, das ist alles nichts für uns, obwohl wir vielleicht seit Jahren über Unzufriedenheiten klagen. Und wenn aber in 4, 5 Jahren nie irgendwas dabei ist, dann schreit das so ein bisschen danach, dass da auch etwas Selbstsabotage mit im Spiel ist. Es gibt aber sehr viele unterschiedliche Momente im Leben, wo Selbstsabotage so mehr oder weniger bewusst auftritt. Und deswegen habe ich euch, damit wir das so ein bisschen mehr im Alltag auch sehen können, euch 5 typische Muster mitgebracht, in denen Selbstsabotage dahinter liegen kann. Diese 5 Muster sind, ich bin halt so, ich habe keine Zeit, ich will nur, dass die anderen zufrieden sind. Das reicht doch nicht aus. Und die anderen sind schuld. Und entlang dieser verschiedenen Muster werden wir jetzt verschiedene Formen der Selbstsabotage uns anschauen. Und am Schluss gibt es natürlich auch nochmal Tipps, wie wir Muster und Glaubenssätze hinter Selbstsabotage aufdecken können und uns vor allen Dingen weniger ausbremsen können. Sei es eben bewusst oder unbewusst, aber es geht vor allen Dingen darum, dass wir das entdecken, dass wir das klar haben und dass wir ein Stück weit dagegen handeln können, um uns nicht immer wieder selbst klein zu halten und ein Leben zu führen, was vielleicht gar nicht unseren Vorstellungen und unseren Zielen entspricht. Im Ask Me Anything geht es heute um eine Frage, die auch aus der Community kam, nämlich wie man in den Flow kommt. Und in der Wundertüte habe ich euch heute eine fantastische Podcast-Folge mitgebracht über Stärken. Mehr dazu dann nachher. Deswegen lass uns losstarten in das Thema Selbstsabotage. Was ist das überhaupt und warum sabotieren wir uns selber? Unser Unterbewusstsein ist ja im Grunde so angelegt, dass es uns vor Enttäuschungen und vor Misserfolgen schützen möchte. Und deswegen machen wir manchmal Sachen, die vielleicht uns davor bewahren sollen, Enttäuschungen oder Misserfolge zu erleben, aber nicht unbedingt dienlich sind für das, was wir eigentlich wollen. Und das kann in kleinen Momenten im Leben auch völlig in Ordnung sein. Wenn das aber zu einem wiederkehrenden Muster wird, dann kann es sein, dass es uns natürlich davon abhält, was uns vielleicht im Leben weiterbringt, was uns glücklich macht und wir uns deswegen immer wieder selbst sabotieren. Es gibt so 2 unterschiedliche Richtungen, die man da denken kann. Einmal eine bewusste Selbstsabotage, also sprich, du weißt, dass das nicht gut ist und du machst das trotzdem. Und Unbewusste Selbstsabotage, das geht dann mehr in die Richtung von, ach, ich kann ja nichts dafür, die Umstände sind halt so, das war halt Pech, die anderen sind schuld und so weiter. Das wird auch später nochmal klarer, wenn ich euch die 5 verschiedenen Alltagsformen von Selbstsabotage zeige. Vielleicht mal ein paar Beispiele, um das etwas griffiger zu machen. Also zum Beispiel, wenn du ganz viel aufschiebst und dann erst am Abend vor der Abgabe oder der Deadline anfängst und danach sagst, naja, unter Druck arbeite ich ja am besten, ne, so klassisches Prokrastinationsthema, ist es aber in Wahrheit vielleicht eher so, dass du lieber diesen Zeitdruck als Risiko hast und sagst, naja, ich habe halt jetzt einfach nicht so viel Zeit gehabt, das ist jetzt auf den letzten Drücker entstanden und dich damit so ein bisschen entschuldigst dafür, dass das Ergebnis vielleicht nicht ganz optimal ist, als dass du riskieren würdest, dass ein sorgfältiges und gut vorbereitetes Ergebnis dann kritisiert wird. Ne? Also du gibst dir gar nicht viel Mühe, damit du einfach nicht scheitern kannst. Ne? Das wäre so ein typischer Selbstsabotagemechanismus. Oder im Bereich Beziehungen erlebt man das ja manchmal, dass sich Menschen immer wieder so lose Partnerschaften suchen, obwohl man sich eigentlich eine feste Beziehung wünscht und aber nie so richtig eine feste Beziehung eingeht, aus Angst davor, dass man in der festen Partnerschaft vielleicht die unschöne Seite ans Licht kommen könnte von dir und dein Partner, deine Partnerin dich dann verlässt. Und dann will man das deswegen lieber locker halten, damit man die Möglichkeit hat, schnell rauszukommen, ne, damit sozusagen nicht die unschöne Seite von einem erkannt und entdeckt wird. Und deswegen halte ich die Partnerinnen und Partner eher auf Distanz und halte das so locker. Oder auch im Bereich Trennungen ist auch manchmal so, dass man dann auf den richtigen Moment in Anführungszeichen warten will. Aber den gibt es ja bekanntermaßen einfach nie. Eigentlich hat man total Angst vor dem Alleinsein oder vor der Neusortierung, die so eine Trennung mit sich bringen würde. Gilt übrigens auch im Job bei Kündigung, ne, dass man so auf den richtigen Moment oder den richtigen nächsten Job wartet, obwohl man eigentlich sich danach sehnt, aber die Ängste dahinter zu groß sind, als dass man diesen Schritt dann gehen würde. Oder auch, was es vielleicht auch noch gibt im Bereich so persönliche Ziele, dass man ja so gut laufende Phasen im Leben, also Beziehungen, Job, Familie, was auch immer, ständig in Frage stellt, obwohl es eigentlich alles richtig gut läuft und wirklich gut ist. Also man sucht so ein bisschen das Haar in der Suppe, weil man die Erfahrung früher gemacht hat, dass man oft enttäuscht wurde und deswegen die ganze Zeit in einer Annahme ist, irgendwas, irgendwo hier ist der Haken. Also das kann auch gar nicht ganz richtig sein und dann kritisiert man das die ganze Zeit und damit sabotiert man sich natürlich auch selbst, weil man immer wieder mehr auf das guckt, was vielleicht nicht gut läuft, aber das so klein ist, dass man es am Ende viel größer macht und dadurch quasi auch eine schlechte Erfahrung mehr oder minder herbeiführt, ne, oder größer darstellt, als sie eigentlich ist. Ne. Auch das kann eine Form der Selbstsabotage sein. Etwas, was ganz oft hinter Selbstsabotage steht, ist das Prinzip, dass man etwas ablehnt, damit man nicht selber abgelehnt wird oder sich keine Mühe gibt, um nicht scheitern zu können oder zu müssen. Das ist also eine Logik, die quasi im vorauseilenden Gehorsam versucht, etwas später, was eintreten könnte, was negativ für uns sich anfühlt, zu vermeiden. Nennt man in der Psychologie und in der Forschung auch oft Self-Handicapping. Ne? Das wurde ursprünglich mal vom Psychologen Edward Jones und von Stephen Burglass 1978 in einer Studie erforscht. Da hat man nämlich beobachtet, dass manche Studierende sich kurz vor Klausuren zum Beispiel so extra ungünstig verhalten haben. Also zum Beispiel, dass sie dann die ganze Nacht durchgefeiert haben, obwohl sie wussten, am nächsten Tag ist eine Klausur. Und dann kann man natürlich sagen, naja, ich war ja so müde, ich bin so K.O., ist irgendwie kann ja gar nicht mehr so gut laufen. Ne? Also, dass sie quasi die Verantwortung dafür, dass das Ergebnis potenziell schlecht sein könnte, eben auf diese Umstände legt. Und das ist natürlich auf den ersten Blick erstmal unvernünftig, aber folgt wieder dieser Logik, ne, wenn man sich eben nicht anstrengt und wenn die Umstände so sind, dann fühlt sich das Scheitern nicht so schlecht an. Ne? Und der Vorteil daran ist, dass man dann die Ursache nicht so stark bei sich suchen muss. Ne? Und zum Beispiel, wenn man jetzt sich gut vorbereitet hätte und die Nacht ganz normal gut schläft und sich absolut fit und gesund und munter in so eine Klausur reinsetzt und es dann trotzdem nicht gut läuft, dann müsste man die Ursache ja bei sich selber suchen. Und das tut dann natürlich weh. Und deswegen sabotieren wir uns selbst. Ne? Also ich verschaffe mir das Handicap oder die Selbstsabotage, um das dann als Ausrede zu verwenden. Der Psychologieprofessor Malte Schwinger, der schätzt, dass ungefähr 10-20% der Menschen viel Selbstsabotage betreiben. Es ist also gar nicht mal so selten. Ich glaube, das haben wir alle schon mal irgendwie erlebt, ne? Aber dass es so im großen Stil passiert, das passiert bei ungefähr 10-20% der Menschen. Die Forschung dazu ist aber noch nicht ganz so ausgereift. Am Ende ist Selbstsabotage immer eine Strategie, damit man sich selbst schützt. Das ist, glaube ich, jetzt inzwischen klar geworden. Das ist so ein bisschen wie ein innerer Sicherheitsdienst, der dann Alarm schlägt, sobald man sich so aus der Komfortzone bewegt. Und der meint es natürlich irgendwie gut, aber eigentlich hält er dich gefangen, ne? Weil er dich eigentlich davon abhält, entweder Verantwortung zu übernehmen oder deine tatsächlichen Ziele, deine Bedürfnisse, deine Wünsche wirklich zu erreichen. Der ist also einfach dieser Sicherheitsdienst so ein bisschen zu konservativ kalibriert, ne? Der ist so ein bisschen, der springt zu schnell an. Deswegen lass uns jetzt mal die 5 verschiedenen Muster anschauen, die so im Alltag auftreten können. Disclaimer dazu, ne? Also das ist jetzt keine, es sind nicht die einzigen 5 Muster, die auftreten können. Ich habe die einfach nur ausgewählt, weil die sehr häufig passieren und ihr euch da sicherlich drin wiederfindet. Also das erste Muster ist ja, dass die Aussage, ich bin halt so, ne? Oder ach, das war schon immer mein Problem, so bin ich eben. Ne? Und der psychologische Hintergrund davon ist, dass unser Gehirn ja Konsistenz liebt. Ne? Also immer das, was irgendwie für uns stimmig erscheint, wollen wir natürlich auch so beibehalten. Wir definieren uns sehr darüber, dass wir ein stabiles Selbstbild haben. Wenn wir also früher sehr oft bestimmte Erfahrungen gemacht haben und diese Erfahrung heute wieder machen, dann ist das stimmig für uns. Ne? Auch wenn uns diese Selbstbilder von uns potenziell schaden können. Ne? Also Beispiel, ich kann einfach nicht mit Konflikten umgehen. Ne? Also kann dazu führen, dass du bestimmte kritische Dinge einfach nie ansprichst, ne? Weil dein Selbstbild, das, was du dir einredest, ist, ich kann nicht mit Konflikten umgehen. Oder auch ganz interessant, ich hatte mal in einem Team ein Teammitglied, was gesagt hat, ich bin halt eher so ein kreativer Typ. Der hat aber wirklich, wenn wir so Meetings hatten, sich nie daran gehalten, dass die Vorbereitung in einer gewissen Art und Weise passiert, dass jeder so einen gewissen Teil in einem Dokument zusammensammelt, damit wir alle gut vorbereitet sind für das Meeting. Und hat immer gesagt, na, ich bin halt eher so der kreative, freidenkende Kopf. Okay, ja, aber das heißt ja nicht, dass du nicht Verantwortung dafür übernehmen solltest, dass deine Beiträge gewissen Regeln der Zusammenarbeit folgen sollten. Ne? Also auch das ist wieder eine Form des Ausweichens und der Selbstsabotage, weil man einfach nicht an sich arbeiten möchte in gewissen Kontexten. Das heißt jetzt nicht, dass wir den Charakter komplett umkrempeln wollen, aber es gibt einfach gewisse Leitplanken und Regeln der Zusammenarbeit. Also Selbstsabotage wird hier quasi getarnt als Authentizität. Ich bin halt so. Aber eigentlich steckt dahinter die Angst vor Veränderung und die Angst davor, Verantwortung für diese Veränderung zu übernehmen. Und das ist mit ganz viel natürlich auch Angst vor Kontrollverlust verbunden. Ne? Also zum Beispiel, hey, wenn ich mich verändere, dann verliere ich mich selbst, dann bin ich mir selbst nicht mehr treu. Ne? Oder ich habe Angst davor zu versagen, weil vielleicht jetzt in dem Beispiel mit dem Teammitglied dieses Vorstrukturieren von Ideen und Gedanken mir einfach nicht so liegt. Und dann wird das irgendwie sichtbar werden, dass ich das eigentlich gar nicht kann. Ne? Deswegen ist das in dem Fall eine Art der Selbstsabotage. Und das klingt vielleicht erstmal dieser Satz, naja, ich bin halt so nach Selbstakzeptanz, ne, als würden wir sagen, das ist so meine Persönlichkeit, mein Charakter. Es ist aber oft eher ein Selbstgefängnis, ne, weil deine Identität und so, wie du das definierst, keine Entwicklung mehr zulässt. Und das ist ganz kritisch. Also es geht nicht darum, den Charakter zu verändern, aber zu gucken, wo lasse ich noch Entwicklungen zu. Und deswegen kannst du da vielleicht auch mal zu dir sagen, um das ein bisschen aufzuweichen, hey, so war ich bisher und das ist Teil meiner Identität und meines Ichs, aber ich darf mich auch verändern. Ich darf auch anders werden und ich darf lernen. Das macht diesen Raum auf, um mehr Entwicklungen zuzulassen. Die zweite Form der Selbstsabotage, liebe ich, finde mich auch sehr selber darin wieder, ist, ich habe einfach keine Zeit, ne? Oder ich habe zu viel zu tun. Und Zeitmangel generell ist ja eine sehr akzeptierte Form von Vermeidung. Ne? Also zu sagen, ich habe da keine Zeit für, das können viele Menschen verstehen, weil viele Menschen das ähnlich empfinden, weil wir einfach unser Leben einfach sehr voll ist. So. Und wenn wir aber sagen, ich habe keine Zeit dafür, meinen wir auch oft, ich will das nicht priorisieren oder ich will mich nicht mit diesem Thema konfrontieren oder beschäftigen. Also unser Nervensystem kann uns also potenziell auch vor emotionaler Überforderung schützen. Ein Beispiel, du arbeitest extrem viel und sagst dann, hey, ich habe deswegen einfach keine Zeit für andere Dinge, für Freizeit, für Sport, für Freunde, was auch immer. Oder vielleicht daran auch meine Tätigkeiten mal grundlegend, meinen Job grundlegend zu überdenken, ob ich da drin bleiben möchte. Und dahinter kann aber potenziell stecken, dass du einfach Angst hast, bewusst Nein zu sagen zu Dingen. Ne? Also bewusst, dann schiebst du eher vor, nein, ich habe da keine Zeit für, aber du willst halt nicht sagen, nein, das ist nicht meine Priorität oder nein, das interessiert mich nicht oder nein, dieses Treffen entspricht einfach nicht meinen Wünschen oder nicht meinen Prioritäten. Und du hast vielleicht auch Angst davor, wirklich bewusst Prioritäten tatsächlich zu setzen, ne? Weil du vielleicht Wertekonflikte hast, weil du vielleicht sagst, hey, Gesundheit und Sport ist mir wichtig, ja, aber Familie ist mir auch wichtig. Und weil das miteinander in Konflikt steht, sage ich einfach von vornherein, ich habe keine Zeit dafür, ohne dass du dich mal bewusst dafür entscheidest, so mache ich es, das spiegelt meine Werte in meinem Alltag wieder und deswegen treffe ich diese Entscheidung und ich artikuliere die auch offen, ne? Weil oft wissen wir das ja innerlich schon, nur wir trauen uns einfach nicht, das auszusprechen aus Angst vor Ablehnung, ne? Oder vor den unangenehmen Gefühlen oder vielleicht auch Konflikten, die dann auftauchen können. Ne? Also man versucht quasi durch dieses Überlastungsnarrativ oder dieses ich habe keine Zeit-Narrativ eigentlich die Auseinandersetzung mit seinen eigenen Prioritäten und Werten im Leben zu vermeiden. Ne? Kannst dich also da mal fragen, naja, warum priorisiere ich denn vielleicht bestimmte Dinge gerade nicht? Habe ich das auch offen artikuliert? Das kann vielleicht erstmal ein bisschen unbequem sein, aber es führt dich potenziell zurück in die Selbstverantwortung, ne? Dass du nochmal genau guckst, was ist mir eigentlich wichtig und wofür mache ich das Ganze und wie spiegeln sich meine Werte, meine Vorstellungen, meine Ziele in meinem Alltag wieder. Wenn die sich darin nicht widerspiegeln, dann hast du potenziell die Ausrede, ich habe einfach keine Zeit dafür. Wenn sie sich darin widerspiegeln, super, Daumen hoch, tu alles dafür, dass das so bleibt. Gehen wir mal zum dritten Selbstsabotagemuster. Nämlich, ich will ja nur, dass alle zufrieden sind. Jetzt könntet ihr vielleicht denken, hä, das ist doch eher so People-Pleasing und was hat das jetzt mit Selbstsabotage zu tun? Ich gebe euch mal ein Beispiel, dann wird das ein bisschen klarer. Also, du versuchst vielleicht immer wieder deinen total durchgeknallten, respektlosen Chef zu beeindrucken oder dem zu gefallen, obwohl er dich eigentlich schlecht behandelt. Ne? Also, du möchtest gerne gefallen und bist deswegen angepasst und deshalb stellst du deine eigenen Werte und auch Ansprüche an eine gute, gesunde Arbeitsbeziehung zurück. Du sabotierst dich dadurch also selbst. Oder anderes Beispiel, du gibst vielleicht einem Kollegen irgendwie ein gutes, positives Feedback, obwohl du eigentlich innerlich denkst, ich hätte da schon ein paar Punkte, die ich eigentlich ehrlich sagen müsste, die mir eigentlich nicht passen, aber du sagst das nicht. Auch da sabotierst du dich selbst. Und was dahinter steckt, ist, dass wir ja dazugehören wollen und dass wir versuchen, diese Zugehörigkeit zu sichern, indem wir möglichst angepasst und freundlich und nett sind und versuchen, dass es anderen Menschen gut geht. Aber der Preis dafür ist natürlich, dass wir uns einerseits schlecht fühlen und unsere eigene Authentizität Also wir verwechseln, dass wir sagen, hey, wenn andere zufrieden sind, dann bin ich sicher, ja, aber dann bist du nicht authentisch. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil wir Angst vor Ablehnung haben, klar, ne, weil wir wollen einfach dazugehören. Aber wir verwechseln Verbundenheit und dazugehören wollen mit Anpassung. Das ist nicht ein und dasselbe. Wir setzen aber oft Anpassung ein, um dazuzugehören. Und da solltet ihr euch mal freier machen von und euch vielleicht eher innerlich sagen, hey, ich darf und ich kann auch dazugehören, auch wenn ich nicht komplett gefalle. Weil das ist nämlich oft die Falle, in die wir da tappen. Ne? Dass wir versuchen zu gefallen, deswegen uns selbst verlieren da drinnen, nur damit wir dazugehören. Und das ist auch eine Form der Selbstsabotage. Vierte Form der Selbstsabotage, oh, ein Klassiker, das reicht so noch nicht aus oder ich reiche nicht aus. Auch da gebe ich euch mal ein Beispiel. Ich habe ja eine Psychotherapeutinnen-Ausbildung gemacht über 4 Jahre. Ich habe über 4000 Stunden Zeit damit verbracht, wirklich Patienten zu behandeln, darüber zu lernen, Theorie zu lernen, Selbsterfahrung zu machen, alles Mögliche. Also es war wirklich eine sehr umfassende Ausbildung. So, und dann bin ich da rausgegangen mit der Approbation in der Hand und hatte ganz viele Ideen, was ich gerne machen möchte und war aber bei ganz vielen Tätigkeiten der Überzeugung, ich bräuchte jetzt erstmal noch eine Ausbildung, bis ich das jetzt machen dürfte. Ne? Also zum Beispiel im Bereich Coaching. Gibt es ja auch sehr viele verschiedene Ausbildungen für und ich war dann kurz der Meinung, nee, also wenn ich jetzt coachen möchte, also jetzt keine klassische Psychotherapie mache, sondern Coaching mache, was ja oft jetzt nicht an psychischen Erkrankungen orientiert ist, sondern vielleicht an bestimmten Lebensfragen, Lebensphasen, Karriereentscheidungen oder so, dann müsste ich dafür eine extra Ausbildung machen. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja totaler Quatsch. Ich habe jetzt 4 Jahre lang super intensiv und eng mit Menschen gearbeitet. Ich weiß, wie der Hase läuft. Ne, aber es war so meine Überzeugung, dass ich reiche noch nicht aus. Das, was ich da auf dem Papier stehen habe, das reicht immer noch nicht aus. Und deswegen komme ich nicht ins Tun. Also ich sabotiere mich in dem Moment selber, weil ich noch eine Qualifikation und noch irgendein Zeugnis und noch irgendein Zertifikat obendrauf satteln will, bis ich dann irgendwann mal anfange. Ne? Also dahinter steckt oft diese Angst davor, zu scheitern oder bewertet zu werden und nicht unbedingt der Mangel an Fähigkeiten, ne, was ich mir eingeredet habe, dass es meine Fähigkeiten noch nicht reichen würden, was aber totaler Unsinn ist. Ne? Also mein Gehirn, mein Nervensystem hat mich da in dem Moment geschützt oder versucht zu schützen, indem es mich die ganze Zeit in so einer permanenten Vorbereitung gehalten hat. Ich bin noch in Ausbildung, ich bin noch in Vorbereitung. Und wenn ich das dann habe, dann kann ich, ne, wenn ich das gelernt habe, geplant habe, gemacht habe, dann erst kann ich sichtbar werden, dann kann ich anfangen zu arbeiten und auch dann kann ich erst potenziell scheitern. Auch das ist eine Form, Scheitern und Misserfolge abzuwenden. Es ist also eine sehr raffinierte Form von Kontrolle, weil ich nie losgegangen bin und nie gestartet habe, natürlich auch nicht viel verlieren kann. Andere Formen, in denen das auftreten kann, was ihr vielleicht auch kennt, ist, dass man halt einen Job nicht antritt, ein Jobangebot nicht antritt, weil man ganz plötzlich Zweifel hat, dass man der Sache doch nicht gewachsen ist, obwohl die Zusage schon auf dem Tisch liegt. Oder generell Dinge einfach nie anfängt, weil man sich nicht sicher sein kann, dass es wirklich gut läuft. Zum Beispiel auf Social Media werde ich oft gefragt, Mensch, was ist denn dein Tipp, damit ich mal anfange und irgendwie gute Inhalte mache? Und dann sage ich, naja, du musst vor allen Dingen in erster Linie anfangen. Es ist halt experimentieren, aber du kannst dich natürlich ewig darauf vorbereiten und noch 10 weitere Leute fragen, wie sie vorgehen, aber damit hältst du dich halt davon ab, dass du selber wirklich startest. Ne? Oder auch in Beziehungen, um auf das Thema auch nochmal zu sprechen zu kommen, dass du vielleicht denkst, du musst jetzt erstmal ganz viel an dir arbeiten und ganz viel Self-Work machen, bevor du dich auf jemanden anderes einlässt. Ne? Auch das ist ja nie fertig quasi. Also da reden wir uns einfach nur ein oder wir tarnen quasi den Wunsch nach Kontrolle und Sicherheit darin, dass ich sage, ich muss an mir selber arbeiten. Ja, aber das hat ja nie einen Endpunkt. Ne? Oder auch mit Hobbys, ne? Du gehst vielleicht nicht tanzen, du gehst nicht singen oder so, weil du dich nicht blamieren willst. Oder du machst vielleicht keine Therapie oder kein Coaching, weil du glaubst, naja, andere brauchen das ja mehr als ich, obwohl du eigentlich subtil den Wunsch hast, das mal zu machen. Aber du redest dir eben immer ein, naja, der Zeitpunkt ist einfach noch nicht gekommen oder meine Fähigkeiten reichen da noch nicht für aus. Und das ist alles auch eine Form der Selbstsabotage, ne? Weil du vielleicht besonders perfektionistisch bist oder weil du die ganze Zeit in diesem Defizitdenken bist. Ich reiche noch nicht, das reicht noch nicht. Ihr habt wie so eine Art inneres Leistungskonto, ne? Und erst dann, wenn ihr innerlich denkt, genug eingezahlt zu haben, dann darf etwas Neues anfangen. Aber das Konto ist nie gefüllt. Also die Rechnung, die stimmt einfach nie, ne? Weil die basiert immer auf einem Mangel, auf einem gefühlten Mangel. Ich kann das noch nicht. Und nicht auf der tatsächlichen Realität, nämlich dass ihr tatsächlich schon sehr viel könnt, ne? Und dass ihr ganz viele Fähigkeiten habt, die eigentlich schon längst da sind, die einfach nur darauf warten, dass sie ausprobiert werden. Und deswegen führt das dann dazu, dass du dich aus dem Leben raushältst, weil du eben glaubst, erst fertig sein zu müssen, bevor du wirklich anfangen, teilnehmen, was auch immer machen kannst. Und da ist wichtig zu verstehen, dass Kompetenz und Selbstwirksamkeit und auch das Gefühl, hier bin ich richtig, vor allen Dingen im Tun entsteht und nicht durch ellenlange, endlose Vorbereitung. Ihr müsst anfangen. Und beim Anfangen, beim Starten, beim Losgehen, beim Laufen wird man merken, hey, das ist was für mich oder ist vielleicht nichts für mich. Ne? Gerade wenn ihr vielleicht vor einem Job steht und Zweifel habt und nicht ganz genau wisst, dann könnt ihr das noch so viel durchdenken. Ihr müsst vor allen Dingen starten und loslegen. Und fast jede Entscheidung im Leben kann man irgendwie revidieren. Ne? Also wenn es dann doch nichts ist, dann guckt ihr euch halt wieder neu um und dann schaut ihr wieder, was ihr für einen anderen Schritt machen könnt. Ne? Aber selten sind Dinge so final, dass man sie nicht mehr ändern kann. Es geht vor allen Dingen darum, dass man loslegt. Ne? Es gibt nie ein Fertig, aber ihr könnt euch selber sagen, ja, ich bin bereit, währenddessen zu lernen und ich möchte gerne ins Tun kommen. Das ist so der Schritt, den ihr innerlich gehen müsst. Kommen wir zur letzten Form der Selbstsabotage heute. Und zwar, ich kann ja nichts dafür, die anderen sind schuld. Auch da erstmal vielleicht ein, zwei Beispiele, damit ihr euch mehr darunter vorstellen könnt. Das ist zum Beispiel sowas wie, hey, du kommst ständig zu spät, weil du in Meetings immer festgehalten wurdest und bist dann immer zum nächsten Meeting zu spät und schiebst das dann immer darauf, dass halt die Meetings einfach viel zu lange liefen. Aber du sagst nie, dass du selber vielleicht ein besseres Zeitmanagement haben könntest oder besseren Puffer einplanen könntest. Auch da übernimmst du wieder keine Verantwortung für den eigenen Anteil daran. Also man hat oft so dieses, naja, da kann ich ja eh nichts dran machen, das ist ein bisschen das Opferdenken, aus Angst davor, selber tätig zu werden oder, wenn man selber etwas tut, zu scheitern, ne? Oder mit dieser Priorisierung konfrontiert zu sein, die vielleicht einem zu schwierig erscheint. Oder auch übrigens im Bereich Erholung gibt es das auch sehr häufig, nämlich, dass du vielleicht nicht zum Sport gehst, weil die Freundin, mit der du hin wolltest, hat abgesagt und dann gehst du halt gar nicht. Ne? Da ist natürlich, das eine hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun, zwingend, also vielleicht wart ihr verabredet, aber du sabotierst dich da wieder selber, ne? Weil du sagst, naja, ich kann jetzt nichts dafür, die kommt halt nicht mit, aber das heißt ja nicht, dass du dann nicht gehen kannst. Ne? Also auch da hat ihre Entscheidung nicht unbedingt etwas mit deiner Entscheidung zu tun. Und weil da vielleicht etwas schief oder anders gelaufen ist, als du dir das vorgenommen hast, da schiebt das Gehirn dann automatisch die Verantwortung dafür, die Schuld dafür nach außen. Und dadurch bleibt natürlich der innere Selbstwert und die inneren Entscheidungen unangetastet. Also es geht nicht darum, dass ich das vielleicht nicht konnte oder ich unfähig bin, sondern die Umstände sind halt schuld. Das schützt uns kurzfristig, aber langfristig, auch hier wieder, verhindert das deine Entwicklung. Und auch vor allen Dingen verstärkt es dieses Opferdenken und du hast immer mehr das Gefühl, dass du keine Handlungsmacht hast und nicht wirklich selber tätig werden kannst. Und auch dadurch sabotierst du dich selbst. Diese so externe Attributionen, also dass du Dinge nach außen attribuierst, nach außen schiebst, die Schuld im Außen suchst, ist natürlich immer eine clevere Form, um unseren Selbstwert zu schützen. Und es ist immer leichter, Ohnmacht zu fühlen als Schuld, Also es ist leichter zu sagen, ja, ich kann nichts dafür, ich bin da nicht dran schuld. Das ist jetzt einfach so, als dass ich sage, hey, ich habe da mit einen Anteil dran, dass ich auch ein bisschen dieses Schuldeingeständnis habe. Wenn du dich also als Opfer der Umstände siehst, ist das ein bisschen leichter, aber du verlierst die Fähigkeit, selber etwas zu verändern und auch deine Überzeugung daran, etwas zu verändern. Deswegen frag dich vielleicht mal in den Momenten, was davon liegt vielleicht doch in meinem Einflussbereich, und selbst ein paar Prozent Einfluss sind vielleicht schon genug, um wieder ein bisschen in Bewegung zu kommen, ein bisschen was Kleines zu verändern. Auch da wieder Verantwortung fürs eigene Leben, die eigenen Handlungen und auch die eigenen Ziele zu übernehmen. Jetzt haben wir uns diese 5 Muster angeschaut, die sich ja im Alltag zeigen können. Was wir auf jeden Fall aber auch betrachten müssen, ist, was unter der Oberfläche passiert und vor allen Dingen, wie unser Selbstbild, alte Glaubenssätze und auch das Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, unsere heutigen Sabotagemuster beeinflussen. Auch da mal wieder ein Beispiel. Es ist ganz häufig so, dass Menschen, die beruflich voranschreiten und aus einer eher schwächeren sozioökonomischen Umfeld kommen, so klassisch Arbeiterkinder, dass sie dann irgendwann in eine Lage kommen, wo sie merken, irgendwie habe ich jetzt vielleicht die nächste große Jobgelegenheit oder ich kriege vielleicht eine Beförderung oder ich kann vielleicht irgendwie ins Ausland gehen oder so. Also habe plötzlich Möglichkeiten, die mir eigentlich komplett unbekannt waren, als ich aufgewachsen bin, weil das einfach in meiner Familie so gar nicht existiert hat und gar nicht vorgesehen war. Und ich in meinem Werdegang aber vielleicht gemerkt habe, hey, ich kann das tatsächlich erreichen und schaffen, weil ich vielleicht eine akademische Ausbildung gemacht habe und jetzt einen Beruf habe, der vielleicht auch gut bezahlt ist und in dem ich Geld verdiene und sich mir diese Möglichkeiten ergeben. Wenn wir jetzt aber in dem Konflikt stehen, dass vielleicht in unserer Kernfamilie so reiche oder schlaue Leute, um das jetzt mal so ganz plakativ zu sagen, eher abgewertet wurden oder negativ dargestellt wurden, dann kann es dazu führen, dass wir innerlich zu so Ambivalenzen kommen und dann plötzlich Zweifel bekommen. Sollte ich das wirklich machen? Ist das die richtige Entscheidung? Und es hat gar nichts damit zu tun, dass wir vielleicht nicht, dass wir nicht kompetent genug dafür wären, sondern mit den Glaubenssätzen, die uns aus unserer Familie und aus dem Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, eingeimpft wurden, weil wir Angst davor bekommen, potenziell ausgeschlossen zu werden. Ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin, die wollte unbedingt in die Politik und das lag ihr total, hatte aber ganz große Zweifel davor, weil ihre Familie, haben wir dann aufgedeckt, Politiker immer sehr abgewertet haben. Also die haben immer sehr negativ über Politik gesprochen und deswegen hat sie sehr starke Zweifel gehabt, ob sie diesen Schritt wirklich gehen soll. Und das ist natürlich ein total menschlicher Mechanismus, dass das, was uns von früher prägt, auch in unseren heutigen Entscheidungen mit begleitet. Gay Hendricks hat dazu ein sehr passendes Konzept beschrieben, nämlich das sogenannte Upper Limit Problem. Und zwar geht es davon aus, dass wir unser Glück, unsere Zufriedenheit im Leben sabotieren, wenn es ein gewohntes Maß von uns übersteigt. Also psychologisch gesehen schützt quasi unser Gehirn einen alten Wohlfühlpegel, den wir gewöhnt sind, aber nicht unser tatsächliches Wohlbefinden. Ihr könnt euch das so vorstellen wie so ein inneres Thermostat für Erfolg und Zufriedenheit. Sobald es zu warm wird, also zu gut, zu leicht, zu schön, eigentlich geht das alles zu leicht von der Hand und irgendwie funktioniert alles relativ gut, dann merken wir, irgendwie ist das komisch und wir drehen unbewusst die Temperatur runter. Gar nicht, weil wir das nicht wollen, weil wir diesen schönen Zustand nicht wollen, sondern weil unser System noch nicht gelernt hat, sich sicher zu fühlen, wenn die Dinge gut laufen, wenn uns Sachen zufliegen, wenn uns Dinge leicht fallen. Und das führt oft dazu, dass wir uns vielleicht unbewusst klein halten, ohne dass wir das wirklich wollen, ne? Weil wir es einfach nicht anders gewöhnt sind. Das ist sehr oft geprägt vom Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, ne? Also ganz klassisch, zum Beispiel Arbeiterkinder, ne, die aus einem Arbeiterumfeld kommen, dann vielleicht eine akademische Karriere beginnen und anfangen, gut bezahlte Jobs zu haben, viel Geld verdienen. Aber wenn man mal zurückblickt, dann oft sieht, hey, so reiche oder wohlhabende Leute wurden oft, jetzt so ganz plakativ zu sagen, von der Familie negativ dargestellt und abgewertet. Und dann merken sie selbst, dass sie irgendwie in so Ambivalenzen kommen, weil sie vielleicht sehen, hey, okay, ich könnte jetzt hier den nächsten großen beruflichen Schritt machen, aber ich habe innerlich Zweifel. Und die Zweifel beziehen sich dann oft darauf, dass man denkt, ach, bin ich dafür wirklich gemacht und bin ich kompetent genug dafür und kann ich das wirklich? Aber wenn man mal dahinter gräbt, dann sieht man sehr oft, dass das viel mehr mit den Glaubenssätzen der Familie und der eigenen Biografie zu tun hat. Es mangelt nicht an Kompetenzen, sondern wir sind das einfach nicht gewöhnt, diese Art von Leben zu führen. Ja, also der alte Wohlfühlpegel liegt noch woanders, aber wir können eigentlich inzwischen ganz viel mehr und können uns eigentlich in einen Bereich entwickeln, den wir einfach noch nicht kennen. Und da sabotieren wir uns dann häufig selbst, ne, weil wir Angst haben, ausgeschlossen zu werden. Zum Beispiel, weil man sich quasi gegen die eigene Familie stellt, gefühlt innerlich. Natürlich ist das nicht wirklich so, aber mit diesem Schritt vielleicht Karriere zu machen, stellt man sich gegen das, was sonst in der Familie ja oft so abgewertet wurde. Ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin, die wollte unbedingt in die Politik gehen. Das war ihr ganz großer Wunsch, die war fantastisch da drin. Und sie hatte aber ganz große Zweifel vor diesem Schritt, weil ihre Familie Politiker immer sehr abgewertet hat. Immer gesagt, oh, ne, sie sind so dumm und die können nichts und ach, die tun doch sowieso nichts für uns und so weiter. Und sie da eine ganz große Ambivalenz kam. Und es hatte nichts mit ihrer Kompetenz zu tun, obwohl sie es auf ihre Kompetenz geschoben hatte. Vielleicht kann ich das doch nicht. Ich weiß nicht, ob ich der Sache gewachsen bin, sondern es hatte viel mehr etwas mit ihrer Biografie und ihrer Herkunft zu tun. Diese ambivalenten Gefühle von einerseits kribbelt's da, da kitzelt's mich, da fühle ich Freude und Lust darauf, mich da zu entwickeln und andererseits aber auch Stress, Angst, Anspannung, dass diese Ambivalenz, die führt dazu, dass wir uns am Ende sabotieren. Ne? Also, dass wir vielleicht Entscheidungen treffen, die eben nicht auf unsere Zufriedenheit und unsere eigentlichen Wünsche einzahlen, sondern wir uns eben unnötig klein halten. Das passiert übrigens auch häufig, wenn wir ganz fleißig daran arbeiten, mehr Freiheiten zu bekommen, also irgendwelche Tools einsetzen, ne, oder unsere Zeit irgendwie versuchen, effektiver zu gestalten. Und sobald wir dann aber die Zeit haben und plötzlich die Freiheiten haben, auf die wir ewig hingearbeitet haben, dann knallen wir uns mit neuen Projekten zu und füllen den Kalender wieder genauso, wie wir es vorher gewohnt waren. Also wir kennen nur den vertrauten Zustand der ständigen Getriebenheit, der Erschöpfung, des Stresses, des Nie-Fertig-Seins, sodass wir uns gar nicht erlauben, mal Momente der Ruhe zu haben, des Durchatmens, des Leerlaufs. Also auch in dem Bereich können wir uns durchaus selber sabotieren. Was können wir jetzt also machen, um diesen Kreislauf endlich zu stoppen? Also, unsere Psyche, unser Gehirn ist ja so gemacht, dass es immer versucht, unsere Annahmen, die wir innerlich von uns haben und auch von der Welt haben, zu bestätigen. So ticken wir nun mal. Das heißt, wir brauchen jetzt eine bewusste Auseinandersetzung damit, um diese Annahmen zu widerlegen. Ne? Also, dass wir uns zum Beispiel erlauben, einen anderen Schritt zu gehen, einen anderen Weg zu wählen. Und dieses Bewusstwerden kann manchmal auch erstmal Ängste auslösen. Lösen, ne? Dass man erstmal merkt, krass, da muss ich ja jetzt wirklich Verantwortung übernehmen, da muss ich jetzt wirklich anfangen, ins Tun zu kommen. Ne? Und auch das ist total nachvollziehbar, weil unsere bisherigen Muster, die wir so gefahren sind, sind ja wie so eine Art Schutzraum. Ne? Da kommt wieder unser Sicherheitsdienst ins Spiel, den man ja sich nicht ohne Grund geschaffen hat, ne? Weil es uns ja irgendwie auch schützt und unser Selbstbild schützt. Und deswegen mein großer Tipp an der Stelle, immer in ganz kleinen Schritten gehen, ne, um diese Komfortzone mal zu verlassen. Also gerade in diesem Beispiel, was ich genannt hatte, ich habe keine Zeit dafür, dass man vielleicht nicht sein Leben komplett umkrempelt, sondern einfach mal sagt, hey, ich schaffe mir mal eine halbe Stunde und priorisiere mal heute ein bisschen meine Aufgaben, dass ich das mal so experimentell neugierig versuche, anders zu machen. Oder dass ich, wenn ich zum Beispiel sage, hier, ne, das reicht noch nicht oder ich reiche noch nicht aus, gerade wenn ihr vielleicht an irgendeinem Projektentwurf bastelt oder einer Präsentation oder so, dass ihr einfach mal einen vertrauten Kollegen, Kollegin euch nehmt und mal einen Einblick gebt in eure unfertigen Sachen, ne, oder da um Feedback bittet, ne, also so einen kleinen Blick durchs Schlüsselloch gebt, ohne dass ihr da jetzt sofort bangen müsst, ne, dass ihr irgendwie auf Unmut stoßt. Oder im Bereich der Jobentwicklung eurer Karriere, dass ihr eure Bewerbung mal losschickt, auch wenn ihr vielleicht noch nicht alle Qualifikationen habt, die in der Ausschreibung enthalten sind. Ne? Also einfach mal starten, ne? Und euch dann auch zu fragen, hey, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass meine Ängste, dass ich abgelehnt werden könnte, zum Beispiel, dass die wirklich eintreten? Und woran mache ich das auch wirklich fest? Oder sich auch nochmal klar zu machen, wenn ich Angst davor habe, dass meine wirklich authentische Seite von mir, meine ehrliche Persönlichkeit nicht gemocht wird, sich vielleicht nicht nur die negativen Konsequenzen davon vorzustellen, dass ich vielleicht manchen Menschen damit erstmal, dass ich die überrasche, ne, und die sagen, huch, das kenne ich ja so gar nicht von dir, ja, ne, weil wir es die ganze Zeit versteckt gehalten haben, aber dass wir uns auch die positiven Konsequenzen davon mal vorstellen, ne, dass wir noch leichter unser Leben führen können und dass wir uns noch besser damit fühlen, unsere Grenzen klar zu benennen. Also ein Beispiel: Ich bin total der Tagmensch und es macht mich total fertig, wenn ich abends lange bei Veranstaltungen oder Events oder bei einem Essen oder so bin, weil es mich einfach wahnsinnig müde macht und für mich Auswirkungen auf den ganzen nächsten Tag hat. Und ich habe irgendwann angefangen, das klar zu kommunizieren, wann ich da bin und wann ich auch gehen werde und warum. Und inzwischen wissen die Menschen das einfach total klar und so entstehen einfach auch keine Enttäuschungen. Also wenn ich jetzt sage, irgendwann um 22 oder so, ich gehe jetzt, ne, dann ist kein, oh, bleib doch noch und dies und das, so, sondern es ist einfach für alle klar und es tut mir total gut, meine Grenzen zu artikulieren, es tut anderen Menschen gut, meine Grenzen zu kennen. Also auch da gibt es eine positive Seite davon und stellt euch die doch vielleicht auch mal vor und eben nicht nur die negative Seite. Selbstsabotage ist ja nicht unbedingt ein Feind, ne? Dieser innere Sicherheitsdienst ist nicht unbedingt ein Feind, sondern das ist auch eine Einladung, dass ihr euch selber mal besser kennenlernt, ne, und ein bisschen liebevoller mit euren Mustern umgeht und auch mit euren Werten umgeht und auch diesen Selbstsabotagemustern dadurch, dass ihr immer klarer über euch werdet und das, was euch wichtig ist und das, was ihr im Leben erreichen wollt, diesen Selbstsabotagemustern dadurch weniger Macht über euch gebt. Ne? Dieser Sicherheitsdienst, der ist durchaus gut, nur das Ausmaß ist ein bisschen zu groß vom Sicherheitsdienst. So. Also vielleicht noch so ein paar ganz kleine Reflexionsfragen und Schritte zum Ende. Also frag dich nochmal im Alltag, wenn du dir jetzt vielleicht einige von diesen Selbstsabotagemustern bekannt vorgekommen sind. Hey, wenn ich jetzt wirklich ehrlich zu mir bin, dann halte ich mich selbst zurück, weil Punkt, Punkt, Punkt. Kannst du jetzt selber einmal für dich quasi ausfüllen innerlich. Und auch nochmal zu reflektieren, welches Bedürfnis befriedige ich denn durch dieses Selbstsabotagemuster vordergründig? Zum Beispiel möchte ich Sicherheit oder ich möchte gemocht werden. Was ist es? Also da bleibe ich vielleicht ewig in meinem Angestelltenjob, obwohl ich eigentlich selbstständig sein möchte, oder bleibe ich ewig von einem Freund von mir, das ist ein Beispiel, in dieser Kanzlei, weil ein Anwalt zu sein in einer großen Kanzlei das gezeichnete Bild meiner Familie ist, aber eigentlich möchte ich aus diesem ganzen Hassel raus und lieber anderswo juristisch tätig sein, in einem Umfeld, was familienfreundlicher ist, total nachvollziehbar. Und wie würde das denn mein Leben verändern, wenn ich diesen ersten Schritt oder einen ersten Schritt in diese Richtung jetzt gehe und euch da auch zu fragen, wonach sehne ich mich wirklich ganz tief in mir drinne und was ich vielleicht auch noch niemandem so richtig offen, ehrlich gesagt habe. Könnt ihr euch jetzt nur für euch formulieren? Ich finde, das hilft sehr, dass man nochmal seinen Kompass etwas neuer ausrichtet und überlegt, wie man diese kleinen Selbstsabotage-Zwerge innerlich mal überwinden kann. Franka Cerutti hat einmal in einer Podcast-Folge sehr schön gesagt, dass man wieder zum Produzenten seines Lebens wird. Und das möchte ich euch an der Stelle auch gerne nochmal ans Herz legen. Das finde ich einen ganz tollen Satz. Werdet zum Produzenten eures Lebens. Ask me anything. Die heutige Frage kommt von euch aus der Community. Und zwar, wie bleibst oder kommst du in den Flow? Flow ist ja etwas, so ein Zustand, den man erlebt, wenn man so richtig in was eintaucht und komplett Raum und Zeit um sich herum vergisst und irgendwann wieder auftaucht und merkt, wow, ich war gerade voll versunken und habe alles um mich herum vergessen. Das ist nichts, was man erzwingen kann, dieser Zustand, aber man weiß aus der Forschung, dass man Rahmenbedingungen schaffen kann, damit das leichter entstehen kann. Und es braucht vor allen Dingen drei Zutaten. Das Wichtigste ist, dass Flow dann entsteht, wenn die Anforderungen der Situation und die eigenen Fähigkeiten genau aufeinandertreffen. Also wenn etwas, was wir machen, genau das trifft, was wir als Können mitbringen. Das erleben wir zum Beispiel manchmal, wenn wir zum Beispiel Skifahren sind und so eine Piste haben, die genau unser Anforderungslevel trifft und genau unser Können trifft, ne? Also die weder überfordernd noch unterfordernd ist, ne? Oder manchmal, wenn wir ein Musikinstrument zum Beispiel spielen und wir das Gefühl haben, oh, das ist gerade genau das richtige Level an Fordern an der Stelle, und dadurch kommt man so richtig schön in den Flow. Ja, das ist so die erste wichtigste Zutat, dass halt die Anforderungen wirklich genau zu unseren Fähigkeiten und Kompetenzen passen. Das zweite ist, dass wir klare Ziele haben und ein relativ direktes Feedback bekommen. Das hat man zum Beispiel auch beim Sport, dass wir relativ schnell merken, kriege ich hin, kriege ich nicht hin. Ne? Und das dritte vor allen Dingen, und ich glaube, das ist fast das Wichtigste in unserer heutigen Welt, dass man minimale Ablenkungen hat und sich wirklich komplett auf eine Sache fokussieren kann. Ich bleibe wieder beim Skifahren. Klar, ne, wir haben immer nur die nächste Kurve vor Augen und vielleicht sehen wir ein bisschen, was da drunter irgendwie noch passiert, aber wir sind so richtig im Hier und Jetzt und uns stört nichts drumherum. Das heißt, gerade wenn du vielleicht Dinge hast, die erstmal überfordernd auf dich wirken, versuch das mal in möglichst kleine Schritte runterzubrechen. Also als ich zum Beispiel mein Buch geschrieben habe, habe ich das runtergebrochen auf das Ziel, dass ich pro Tag so und so viele Seiten schreibe. Habe natürlich auch ein sofortiges Feedback dazu bekommen, habe ich das geschafft oder nicht. Und ich habe vor allen Dingen wirklich alle Nachrichten, alle Programme, alles, was irgendwie stören könnte, drumherum ausgestellt. Und was dazu geführt hat am Ende, dass ich ganz oft hier aus meinem Zimmer rausgekommen bin, aus meinem Schreibflow, den ich wirklich oft hatte und immer gesagt habe, oh, ich liebe es so, an meinem Buch zu schreiben. Also es war so eine richtig schöne Erfahrung, aber es entsteht vor allen Dingen dann, wenn eben unsere Fähigkeiten wirklich genau in dem Moment die Anforderungen matchen und wenn wir vor allen Dingen keine Ablenkung haben. Das kann ich euch an der Stelle mitgeben, um besser in den Flow zu kommen. Wundertüte. Ja, meine Empfehlung heute ist eine der absoluten Highlight-Interviews für mich dieses Jahr. Ich bin ja auch Podcast-Host im Seven Mind Podcast und da habe ich ein Interview geführt mit Professor Dr. Judith Mangelsdorf darüber, wie wir unsere Stärken erkennen können. Judith ist Professorin für positive Psychologie und man hängt ihr so sehr an den Lippen und man kann unglaublich viel von ihr lernen. Und in der Folge, in dem Interview erzählt sie so ein bisschen, wie man rausfindet, nicht nur, was man gut kann, das ist ja eine Sache, aber vor allen Dingen auch das, was man gut kann und was einen richtig glücklich macht, das sogenannte Signaturstärken, das erklärt sie auch im Interview, erzählt auch, wie man seine Schwächen Huckepack nehmen kann, das ist eine sehr schöne Metapher, das werdet ihr hören, wenn ihr euch die Folge anhört, und sie gibt ganz tolle praktische Tipps, wie man auch die eigenen Stärken im Job besser ausleben kann, und es ist wirklich eine unfassbar coole Folge geworden. Sie ist eine wahnsinnig inspirierende Person. Also da lade ich euch gerne ein, da mal reinzuhören. Ich verlinke euch das gerne in den Shownotes. Damit sind wir am Ende angekommen und ich sage ganz groß Danke, dass du heute wieder zugehört hast und dir hier Zeit genommen hast. Hinterlass mir gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und wenn du noch mehr Infos über mich und meine Arbeit finden möchtest, dann kannst du dich gerne auf Social Media mit mir verlinken oder auf meine Website gehen, auf evaelisaschneider.com. In diesem Sinne, ganz lieben Dank fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.